Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht im Philipperbrief Kapitel 1 ab Vers 18b bis 26. Und davor hat Paulus einen kurzen Bericht gegeben, seine Situation. Er ist im Gefängnis, aber obwohl die Situation so schwierig ist, er freut sich, weil er sieht, welchen Segen Gott dadurch wirkt. Und jetzt sagt er hier 18b, und ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Wenn das Leben hart wird, wenn wir bedrängt werden, wenn es uns nicht so gut geht, dann geht es ganz schnell, dass wir uns um uns selbst drehen. Dass wir irgendwie versuchen, unser Leid zu minimieren. Oder zumindest, dass wir uns selbst bemitleiden. Wir fangen an, um uns selbst zu drehen. Ja? Je härter das Leben, desto mehr. Was machen wir nicht alles, um am Leben zu bleiben? Oder eben, um ein besseres Leben zu haben? Aber wisst ihr was? Die entscheidende Frage unseres Lebens ist nicht, wie lange ich lebe oder wie gut ich lebe, sondern wofür ich lebe. Also überlegt doch mal, was macht ihr nicht alles, um länger zu leben oder um besser zu leben? Ich würde mal sagen, unser ganzes Leben, unser ganzer Tag ist von diesen beiden Fragen gefüllt. Ich will länger leben und ich will gut leben. Darum esse ich und vor allen Dingen was Gutes, was mir schmeckt. Ja? Aber die entscheidende Frage ist nicht, wie lange oder wie gut, sondern wofür. Mag sein, dass dein Leben heute noch zu Ende geht. Weißt du ja nicht. Und selbst wenn durch deinen Gesundheitstrip dein Leben noch Jahrzehnte dauern wird, es ist am Ende auch immer nur kurz. Egal, ob du 80, 90, 100 wirst, das Leben ist kurz. Ja, das neue Jahr geht jetzt gerade erst los. Hey, wir haben schon den 12. Januar. Gerade haben wir Silvester gefeiert. 12. Januar, also der Januar ist zur Hälfte vorbei, ja. Wenn der Januar selbst vorbei ist, dann ist auch gleich der Winter vorbei, dann ist schon der Frühling da. Schwupp ist das Jahr vorbei. Das Leben ist kurz. Wofür lebst du? Das ist die Frage. Und Menschen, die vom Tod bedroht sind, die denken natürlich über diese Frage intensiver nach, oder? Ja, dann geht es nicht mehr so darum, wie lange lebe ich noch? Nicht mehr lange. Wie gut, tja, mir geht's eh dreckig. Wofür lebe ich eigentlich? Und Paulus war so ein Mensch. Er war mit dem Tod bedroht. Er saß im Gefängnis ein. Und es war ganz klar, es kann so ausgehen, dass er hingerichtet wird. Und seine Kurzantwort auf die Frage, wofür lebe ich eigentlich, lautet folgendermaßen. Leben ist für mich Christus und Sterben ein Gewinn. Und im Griechischen ist es noch prägnanter formuliert. Da steht, für mich das Leben, Christus, Sterben, Gewinn. Das ist noch nicht mal dieses Ist. Es ist eins, ja. Christus war sein Daseinsgrund. sein Lebenssinn, sein Lebenszentrum, seine Lebenskraft. Und weil das so war, war Sterben ein Gewinn für Paulus. Weil es für ihn nichts anderes bedeutete, als ganz und gar bei Christus zu sein. Er sagt in Vers 23, was auch viel besser wäre oder bei weitem besser wäre. Ich könnte mir so viel Schönes in diesem neuen Jahr vorstellen, was ich alles machen könnte, was alles für mich schön sein könnte. Aber das bei weitem bessere wäre, ich könnte schon bei Christus sein. Christus war für ihn der Grund zum Leben und zum Sterben. Leben bedeutete für ihn, Christus zu dienen. Sterben bedeutete für ihn, ganz bei Christus zu sein. Es war sowas wie der Herzschlag von Paulus, ja, sein Lebensrhythmus. Ja, Leben, Christus, Sterben, Gewinn. Ja, der Herzschlag des Lebens von Johannes dem Täufer war, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Paulus sagt, Leben ist Christus, Sterben, Gewinn. So, was würdest du in diese Lücke einfüllen, wenn du diesen Satz beenden müsstest? Leben bedeutet für mich... Punkt, Punkt, Punkt. Was füllst du da ein? Leben bedeutet für mich... Und wie du diesen Satz beendest, wird auch bestimmen, wie du den zwingend folgenden Satz beendest. Sterben bedeutet für mich... Punkt, Punkt, Punkt. Also wenn zum Beispiel Geld und Luxus dein Leben ist, dann bedeutet Armut für dich den Tod, ja, Sterben. Ist Spaß und Ablenkung, einfach irgendwie das Leben genießen, dein Leben, dann bedeutet kein Spaß zu haben, Sterben. Macht, Kontrolle haben, ich habe alles im Griff, Leben, ich bin kraftlos, ich verliere die Kontrolle, Sterben. Schönheit, Jugend, das ist mein Leben. Ja, nicht mehr schön sein, alt werden, das ist eigentlich schon Sterben. Kinder, euch geht das genauso an, ja? Was würdet ihr einfüllen in diese Lücke? Leben bedeutet für mich, ich habe euch das auf euren Zettel geschrieben, füllt mal das ein, was euch jetzt tatsächlich so einfach in den Sinn kommt. Was träume ich mir? Was stelle ich mir vor für mein Leben? Worauf freue ich mich am meisten? Leben bedeutet für mich, ich hatte mal eine Freundin, die sagte, Nutella ist mein Leben. Ich war noch jung, okay.
Und ein Osten.
Wofür lohnt es sich, in seinem kurzen Leben zu leben? Und was bedeutet für dich den Tod? Oder er hat nur noch dieses langgestreckte Sterben? Und ich weiß, ihr seid ja nicht dumm. Der Mensch ist ja nicht dumm. Wir sind ja nicht so dumm und sagen, Geld ist mein Leben. Nein, nein. Weil das ist ja viel zu vergänglich. Das machen wir ja nicht. Ja? Wir machen ganz viel. Wir sagen, Geld und Luxus und Macht und Anerkennung und natürlich sexuelle Freude und Schönheit und Rauschzustände und Selbstgerechtigkeit und Moralismus und Religiosität. Ich weiß, dass ein so ein Götze vergänglich ist. Ich brauche ganz viele davon. Und wenn einer nachlässt, ja, dann muss ein anderer halt ein bisschen mehr herhalten, oder? Ich bin nicht mehr so jung und schick. Ja, dann nehme ich mehr Anerkennung oder mehr Religiosität. Ich kann das schon ausgleichen. Darum ist unser Herz eine Götzenfabrik. Weil diese Dinge so vergänglich sind. Aber am Ende bleibt es dabei, wenn du die Gaben Gottes, also diese vergänglichen Dinge, zu deinem Lebenssinn machst, zu deinem Daseinsgrund machst, dann betreibst du Götzendienst. Unsere Lösung dafür, dass diese Götzen uns nicht wirklich Leben geben können, ist noch mehr Götzen. So lebt der Mensch. Irgendwas bringt es nicht richtig, da muss ich halt noch mehr machen. Ich mache das nicht richtig genug. Und die Folge davon ist nicht nur der leibliche Tod, sondern der ewige Tod, das ewige und gerechte Gericht Gottes. Weil du ihn abgelehnt hast, von dem das Leben wirklich kommt, der das Leben ist, von dem du alles hast. Und weil du seine Gaben zu deinen Göttern gemacht hast, weil du dir von diesen Dingen Leben versprochen hast. Und denken wir nicht, dass wir diesem Gericht Gottes entgehen können, so nach dem Motto, Hauptsache ich habe gelebt, Hauptsache ich habe Spaß gehabt, egal wie lang mein Leben ist und wenn ich schnell sterbe, egal. Mit dem Mantra auf den Lippen, weil wenn ich sterbe, ist alles vorbei. Mit dem Tod ist alles vorbei. Hauptsache ich habe gelebt. Wenn ich morgen sterbe, egal. Ich habe mein Leben gelebt. Ich bereue nichts und all diese Sprüche. Denken wir nicht, dass wir mit diesen Sprüchen auf den Lippen vor Gott treten können. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird, sagt Christus. Und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören. Und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündet werden. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Wisst ihr, von wem hier die Rede ist? Von Christus. Christus ist der Richter. Er wirft in die Hölle. Aber dieser Christus ist eben zuerst nicht als Richter, sondern als Retter gekommen. Er ist gekommen, um selber diese Höllenstrafe auf sich zu nehmen. Die Strafe für unsere Sünde. Paulus wird das ein paar Verse später beschreiben mit diesem wunderbaren Lobgesang, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, Hauptsache ich kann leben, ich habe es, nein, sondern er entäußerte sich selbst, er hat alles abgegeben, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Christus, der Richter, wurde zum Retter für uns. Und Paulus hat diesen Christus verfolgt. Er hat Christen getötet. Und wie zum Hohn hat er Gott noch gesagt, und weißt du was, durch meine Gerechtigkeit kann ich vor dir bestehen. Er verfolgt Christus, er bringt die Christen um und sagt, hey Gott, und ich bin so gerecht, so gut. Und wisst ihr was? Christus hat ihn trotzdem zur Umkehr geführt, hat ihn trotzdem angenommen, hat ihm die Augen geöffnet, hat ihm vergeben. Er hat ihn sogar in seinen Dienst gestellt. Paulus bekam, als er dort vor Damaskus erblindete, die Augen seines Herzens geöffnet und erkannte alles, was mein Leben ausmachte. Alles, was ich in diese Lücke gefüllt habe, in diesen Satz. Alles, worauf ich so stolz war, ist einfach nur Dreck. Ja, wahrlich, schreibt er im Philipperbrief, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die ja sowieso nicht existiert, die aus dem Gesetz kommt, was unmöglich ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus wurde gerecht gesprochen von Gott. Er bekam die vollkommene Gerechtigkeit zugesprochen. Er hatte Frieden mit Gott. Paulus hat sein bisheriges Leben nicht nur im Egoismus vergeudet, er hat mit aller Kraft gegen Gott gekämpft, gegen das Gute, und dennoch hat ihn Christus angenommen und vergeben. Nicht in ihm, nicht in seiner Leistung, sondern in Christus lag sein ganzes Heil. Und darum war Christus jetzt sein Lebensinhalt, sein Daseinszweck. Christus leben. Und weil das so war, konnte er sagen, sterben, Gewinn. Sein Lebensziel war nicht, dass wir es mitverstehen, so Hauptsache gerettet. So Hauptsache leben, Hauptsache ewiges Leben. Nein, er war bereit, seine Rettung hinzugeben für seine Volksgenossen. Er war bereit, sich aufzuopfern. Sein Lebensziel, sein Lebensinhalt war Christus. Hauptsache Christus. Und darum konnte er den Philippern, die so sehr um sein Leben besorgt waren, schreiben: Macht euch keine Sorgen um mich, denn Christus wird verherrlicht werden, entweder durch mein Leben oder durch meinen Tod. Und darum geht's, dass Christus verherrlicht wird. Und warum wird das geschehen? Durch eure Gebete und den Beistand des Geistes. Das ist die Win-Win-Situation des Christen. Ja? Egal was passiert, und sei es, dass du stirbst oder eben weiterlebst, du kannst nur gewinnen, denn Christus wird verherrlicht. Das ist mein erster Punkt, die Win-Win-Situation des Christen. Er, der in Todesgefahr schwebte, Paulus, ja, der tröstet die in Sicherheit waren. Aber er tröstet die Philipper nicht nur, sondern er ruft sie natürlich auch auf, ihm nachzuahmen. Das macht er dann komplett. Ja, Kapitel 4, Vers 9 im Philipperbrief schreibt er: Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das ist eine Aufforderung, ihm nachzuahmen, auch natürlich an uns. Wir sind aufgefordert, Paulus nachzuahmen, das heißt, seine Lebenseinstellung zu unserer Lebenseinstellung zu machen, auch wenn wir vielleicht gerade nicht mit dem Tod bedroht sind. Einige unserer Geschwister und Freunde sind gerade mit dem Tod bedroht. Aber das ist ja nicht die Normalsituation. Und trotzdem sollen wir seine Lebenseinstellung zu unserer Lebenseinstellung machen. Grundsätzlich steht jeder Christ in dieser selben Win-Win-Situation wie Paulus. Und weil es so war, konnte Paulus mit großer Gewissheit schreiben, obwohl er nicht wusste, wie es ausgehen wird. Die Verhandlung vor dem Kaiser sollte kommen, er wusste nicht, wie es ausgeht. Er hatte seine Hoffnung, gerettet zu werden, aber wusste es nicht. Aber mit Gewissheit konnte er schreiben: Ich werde mich auch weiterhin freuen. Das ist ein schöner Vorsatz fürs neue Jahr, oder? Wir nehmen uns ja viele Sachen vor, ja, oder wünschen uns viele Sachen. Wir wissen ja gar nicht, was kommt. Aber das können wir zu unserem Vorsatz machen. Ich werde mich weiterhin freuen. Ich will mich dieses Jahr freuen. Warum? Weil ich vor allen Dingen möchte, dass Christus geehrt wird. Wenn Christus verherrlicht wird, dann kannst du nur gewinnen. Dann kannst du dich nur freuen. Egal, ob du für Christus sterben oder für ihn noch weiter leben wirst. Und diese beiden Möglichkeiten, die wollen wir uns jetzt noch anschauen. Also vom Glück in Christus sterben zu können, ist mein erster Punkt oder diese erste Möglichkeit. Und dann vom Vorrecht für Christus leben zu dürfen. Vom Glück in Christus sterben zu können. Wenn Christus dein Heiland ist, dann bedeutet das für dich, dass deine Sünden vergeben sind. Und wenn deine Sünden vergeben sind, bedeutet das für dich, du brauchst keine Angst mehr haben vor dem Tod, du brauchst keine Angst mehr haben vor dem Gericht, denn es gibt nichts mehr, wofür du gerichtet werden könntest. Stell dir vor, du bist angetrunken bei Glätte mit überhöhter Geschwindigkeit durch dein Wohngebiet gerast und hast 20 Autos demoliert dabei, nachts. Und dann kommt es zu Gerichtsverhandlungen. Und du gehst zu dieser Gerichtsverhandlung, aber du weißt, ich habe einen guten Freund, der ist Multimillionär und der hat für alles schon bezahlt. Der hat jeden ein viel besseres Auto gekauft und mir noch dazu. So, mit diesem Bewusstsein gehst du in die Verhandlung. Ja, was soll passieren? Und wir können uns das noch gut vorstellen, wenn es um Geld geht. Wir können uns das vorstellen, selbst wenn es um 20 gute Autos geht. Aber wisst ihr was? Es übersteigt unsere Vorstellungskraft, wenn es um Hass geht, um seelische Verletzungen, um Betrug, um Heuchelei, um Faulheit, um Stolz, um Unreinheit. Die meisten Sünden, die wir auf uns laden, die kann man nicht, die kann kein Mensch, auch der Reichste nicht, auch der Mächtigste nicht, wieder rückgängig machen, wieder gut machen. Stell dir einfach mal vor, du hast nicht 20 Autos gerammt, sondern du hast ein Kind umgefahren. Wer will das denn bezahlen? Ja, ich habe ja kein Kind umgefahren. Ich habe ja keinen Menschen getötet, sagst du. Ich will nicht wissen, wie vielen Menschen es das Leben kostet oder das Leben zur Qual macht, damit wir so leben können, wie wir leben. Oder weil wir Dinge nicht getan haben, die wir hätten tun sollen. Wir können uns keine Vorstellung machen von der Sünde, die wir täglich auf uns laden. Jeder Mensch ist vom tiefsten Grund ein Egoist, ein Sünder. Er lebt in einer sündigen Welt. Wir mögen uns vor anderen Menschen vielleicht rechtfertigen. Immer irgendwie Erklärung finden. Aber wenn wir vor Gott stehen eines Tages, dann kannst du nichts zu deiner Rechtfertigung vorbringen. Gar nichts. Dann wird alles offenbar werden. Alles, alles aus deinem Leben. Und zwar vor einem gerechten, heiligen Gott. Wiedergutmachung? Gerechtigkeit ist einfach unvorstellbar. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, dass du die Folgen, nämlich die Strafe für deine Sünde, also den Fluch der Sünde, das ist ein Fluch, trägst, und zwar für eine Ewigkeit. Das bedeutet die Hölle. Aber Christus hat dieses Gericht, diesen Fluch, diese höllische Strafe auf sich genommen. Er konnte es machen, weil er Gott war und Mensch war. Er hat diesen unwiedergutmachbaren Fluch auf sich genommen. Er hat für all unsere Sünden bezahlt. Und wisst ihr, dass dieses Opfer nötig war, dass Christus, der Sohn Gottes, Mensch werden musste, sein Leben am Kreuz für uns geben musste, macht nur noch umso deutlicher, wie katastrophal schlimm unsere Sünden sind. Aber er hat dort bezahlt, er hat dort voll und ganz bezahlt. Und darum kannst du nicht nur wissen, dass du quitt bist mit Gott. Ja? Wenn du vor Gott treten wirst, ist es nicht so wie, okay, es steht da nichts mehr zwischen uns. Sondern du darfst mit der großen, herrlichen Zuversicht vor Gott treten, sein geliebtes Kind zu sein. Er ist dein Vater, der dich mit Freuden und mit Liebe empfängt. Wir haben es heute gesungen. Welch ein Tag, wenn ich im Himmel dort dein Angesicht dann sehe, ohne Sünde, rein und heilig, nur aus Gnade vor dir stehe. Komme bald, o Herr, und führe meine Seele zu dir heim, welcher Segen, welche Freude, ich darf ewig bei dir sein. Und diese feste Hoffnung hatte Paulus, diese Gewissheit. Paulus schreibt ja hier, er hatte die feste Hoffnung, die Erwartung in Vers 20, dass er durch nichts zu Schanden wird. Er bezog das hier in Vers 20 auf sein Zeugnis vor dem weltlichen Gericht, wenn er vor dem Kaiser stehen wird. Er hatte felsenfeste Gewissheit, ja, ich werde da nicht beschämt werden, ich werde nicht untreu werden, ich werde dort treu zu Christus stehen. In Bezug auf das Gericht Gottes, in Bezug darauf, dass er einst vor Gott stehen wird, konnte Paulus dann aber sogar schreiben: Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unser Leben der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig Leib der Niedrigkeit, sodass er gleichförmig werden wird dem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, Geliebte. Wir werden voller Freude vor Gott stehen. Wir werden gekrönt sein. Wir werden verherrlicht sein. So werden wir durch Christus vor Gott stehen. Klar, dass Paulus, wenn es dann jetzt um die Frage geht, wo bin ich jetzt lieber? Was möchte ich jetzt lieber? Dass er sagt, ja, eigentlich sterben. Denn dann bin ich ganz bei Christus. Es wäre viel besser. Und dieses, was er hier schreibt, ja, mich verlangt danach aufzubrechen, um bei Christus zu sein. Das ist ein Wort aus der Seefahrt. Das kann man eigentlich übersetzen mit Ankerlichten. Und ich finde, das ist ein herrliches Bild. Ich bin ja zur See gefahren, egal ob ich jetzt als Matrose bei der Marine oder auch mit so einem Segelschiff, mit dem ich unterwegs war. Dieser Moment, wenn man endlich den Anker lichtet. Der Moment, wenn man endlich losfährt. Ja, man hat gearbeitet, man hat geschafft, wir haben diese ganze Schiffe Vordermann gebracht, wochenlang. Und dann kam der Moment, wo man dieses bekannte Ufer, diese alte Welt zurückließ und machte sich auf zu neuen Ufern. In meinem Fall dann in den Süden, ja, Kapverdische Inseln irgendwie. So, das war ein erhebender Moment. Man lichtet den Anker, jetzt geht's los. Und gleichzeitig, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, ist es so schön, nach einer langen, beschwerlichen Reise endlich wieder nach Hause zu kommen. Oder? Und beides ist hier verbunden. Während Christus stirbt, er lichtet den Anker, um sich auf eine Reise zu begeben, um nach Hause zu kommen. Vom Glück in Christus sterben zu können. Erstens, weil wir keine Angst mehr vor dem Gericht haben brauchen. Zweitens, weil unser Leib gleichförmig sein wird seiner Herrlichkeit. Wir werden kein Leid, keine Ängste, keine Schmerzen mehr haben. Drittens, und das ist jetzt das Wichtigste, das ist das Schönste, wir werden ganz bei Christus sein, ganz mit Gott verbunden sein. Dafür wurden wir geschaffen. Das wird wirklich unsere tiefsten Sehnsüchte auf ewig Stille, nicht irgendwelche Gaben Gottes, sondern Gott selbst. Ich habe einen Vergleich dafür gesucht, der ist schwach, aber ich nehme ihn trotzdem. Stell dir einfach vor, und vielleicht ist es ja gerade so, du bist total verliebt. Und du hast jetzt schon lange, lange deinen Freund oder deine Freundin nicht mehr gesehen. Du hast die große Sehnsucht nach ihm. Natürlich gibt es trotzdem noch Dinge in deinem Leben, die dein Leben lebenswert machen, an denen du dich erfreust, zum Beispiel gutes Essen oder eine gelungene Arbeit oder vielleicht am meisten die Gemeinschaft mit anderen guten Freunden. Aber wonach es dich eigentlich verlangt ist, dass du mit deinem Geliebten wieder zusammen bist und dann mit ihm das Essen genießen kannst und mit ihm zusammenarbeiten kannst und mit ihm Gemeinschaft haben kannst, das ist das, wonach du dich eigentlich verzehrst. Im Himmel wirst du mit dem Gottmensch Jesus zusammen sein, der dich so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für dich hingegeben hat, dass er den Zorn Gottes für dich getragen hat. Im Himmel wirst du mit dem zusammen sein, durch den jede Freude erst Sinn ergibt und der wirklich jede Träne von dir abwischen wird. Und das ist Jesus. Keine Angst mehr vor dem Gericht. Verherrlicht sein. Ganz bei Jesus sein. Aber wisst ihr was? Das alles war nicht der wesentliche Grund, warum Sterben für Paulus ein Gewinn war. Das war es noch nicht mal. Ja, was ist denn noch besser? Die Verherrlichung Christi. Paulus lebt sein Leben für Christus. Das war ja schon ein Zeugnis. Dieser angesehene Paulus, ja, dieser Doktor der Theologie und so weiter, der lebt für Christus. Was für ein Zeugnis. Aber Paulus war bereit, Leid auf sich zu nehmen. Warum bist du im Gefängnis? Ja, wegen irgendjemand, der am Kreuz gestorben ist. Was, wegen einem Verbrecher? Du bist bereit, dieses Leid auf dich zu nehmen. Was für ein Zeugnis von Paulus. Aber Paulus war auch bereit, in den Tod zu gehen für Christus. Und das war ein Zeugnis dafür, dass das, was er in Christus hatte, weit über dieses Leben unendlich weit hinausging. Liebe Geschwister, die ihr durch eine schwere Erkrankung tatsächlich mit dem Tod bedroht seid, ich hoffe, dass diese Hoffnung, diese Freude euer Herz erfüllt, sodass ihr in eurer Not, selbst in eurem Tod, Christus verherrlichen könnt. Möge die Welt um euch erkennen, eure Hoffnung, eure Zuversicht, eure Freude geht weit über dieses Leben hinaus. Unendlich weit. Jetzt mag es vielleicht einige von euch geben, die sich sagen, ach, am liebsten möchte ich eigentlich auch schon ganz bei Christus sein. Wenn das so schön ist, oder? Vor allen Dingen, weil mein Leben so anstrengend ist. So ermüdend, immer die gleiche Leier, dieser Druck. Und dann meine Unzulänglichkeit. Oder weil ich einfach überfordert bin mit meinem Leben. Und ich gar nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Oder weil ich das Gefühl habe, anderen nur eine Last zu sein. Weil mir jegliche Perspektive fehlt. Oder weil eben meine Lebenswünsche in diesem Leben nicht erfüllt wurden. Oder vielleicht, weil ich so alleine bin. Oder vielleicht, weil ich demnächst alleine bin, weil mein Partner eben nicht mehr bei mir sein wird. Herr, wäre es nicht viel besser für mich und für andere, wenn ich auch schon ganz bei dir sein könnte? Paulus freut sich wirklich darauf, bei Christus zu sein. Aber er sieht die Notwendigkeit des Dienstes, seines Dienstes. Und da er durch diesen Dienst Jesus dienen kann, sein Lob vergrößern kann, nicht zuletzt, weil die Philipper Christus umso mehr rühmen werden, wenn er wieder in Freiheit kommt, ist er von Herzen bereit zu bleiben, zu leben, zu dienen. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt, vom Vorrecht für Christus leben zu dürfen. Ja, diese zweite Möglichkeit, vom Vorrecht für Christus leben zu dürfen. Und wisst ihr, es ist ein Vorrecht. Du glaubst an Christus und du lebst. Und ja, ihr sitzt hier. Halleluja. Das bedeutet, Christus hat für dich noch eine Aufgabe. Du hast noch eine Mission zu erfüllen. Sonst wärst du nicht hier. Für Paulus war das aber nicht so, dass diese zweite Option, so das Leben für Christus, ja, klar, ist gut, aber ist die schlechtere Option. Nee, es war nicht so, ah ja, ich muss ja wohl. Ne? Es nützt ja nichts. Ne? Ich habe das letzte Jahr geschafft, das nächste schaffe ich auch noch. Ne? Irgendwie wird es schon gehen. Nein, nein. Was sagt er? Damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Paulus will nicht am Leben bleiben, aus dem Gefängnis rauskommen oder wieder seine Freunde, seine Gemeinden sehen, einfach um, ich sag mal, seinen Job noch zu erledigen oder noch sein Programm durchzuziehen oder einfach diese Gemeinschaft wieder zu haben. Egal, was hier im Leben passiert, bei Christus sein ist besser. Da kommt nichts ran. Paulus will, dass Christus mehr gerühmt wird. Das ist sein Leben. Und damit will er nicht, eben erst recht nicht sagen, ja, ich muss hier noch bleiben, weil ich bin unersetzlich. Ja, die jungen Gemeinden würden ohne mich ja nicht überleben. Aber nach Gottes Plan scheint es eben noch Aufgaben zu geben, die Paulus tun soll, tun darf, und dazu ist er von Herzen bereit. Wenn Gott mich am Leben lässt, dann, damit ich ihm diene zu seiner Verherrlichung. Und du sagst dir das vielleicht auch, oder? So ein Stück weit, ja? Ja, ich möchte eigentlich Christus dienen. Ich möchte natürlich meinen Beitrag in der Gemeinde leisten. Ich möchte auch für meine Glaubensgeschwister da sein. Ich hoffe, du sagst dir das. Aber wie ultimativ, wie drastisch ist diese Einstellung von Paulus? Wenn Gott mir weiterhin das Leben schenkt, dann allein darum, dass ich bei meinen Glaubensgeschwistern sein kann, um ihnen zu dienen zur Förderung ihrer Freude und ihres Glaubens. Das ist mein Lebensgrund. Wofür lebe ich? Warum bist du noch hier? Warum lebst du noch? Und wie gesagt, Paulus schreibt, was ihr auch gelernt und empfangen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das soll unsere Einstellung sein. Nicht 50-50, Christus, Gemeinde und mein Leben, noch nicht mal 80%, 20%, nein, ganz, komplette Lebenseinstellung. Und ich denke, am deutlichsten wird das vielleicht bei diesen Fragen, wo du hin und her gerissen bist. Es geht um unsere Lebenseinstellung, klar. Ja, es geht um die Frage, wofür lebe ich? Aber es wird deutlich, da wo du hin und her gerissen bist. Bei manchen von uns ist es gerade so, dass es die Frage nach Leben und Tod ist. Okay. Aber bei den meisten nicht. Oftmals sind es Dinge, wo wir eben hin und her gerissen sind, wo wir Entscheidungen zu treffen haben. Oder vielleicht, wo die Entscheidungen schon längst gefallen sind, wo die Situation feststeht, wo wir aber einfach Probleme mit haben. Wir wünschen es uns anders. Vielleicht musst du die Entscheidung treffen, wo ziehen wir hin? Wo ziehe ich hin? Hauptsache Christus, die Ehre. Vielleicht musst du die Entscheidung treffen, welche Ausbildung soll ich machen? Was will ich als nächstes tun? Welchen Job soll ich mir suchen? Hauptsache Christus, die Ehre. So kannst du deine ganzen Entscheidungen, die dieses Jahr anstehen, durchgehen. Aber meistens ist es ja so, vieles steht ja schon fest. Die Situation ist eben so, wie sie ist. Man kann auch nichts daran ändern. Vielleicht leidest du unter einer chronischen Krankheit. Das ist die Situation, in die dich Gott gestellt hat. Ja, Hauptsache Christus die Ehre. Das ist mein Leben. Vielleicht leidest du unter schwierigen Familienverhältnissen. Ja, Hauptsache Christus. Vielleicht ist es deine Jobsituation, vielleicht ist es deine Wohnsituation, was auch immer. Gott hat dich in diese Situation gestellt, mit einem Auftrag. Und der ist letztendlich Christus zu verherrlichen. Warum bist du noch am Leben? Warum bist du heute hier? Warum lebst du in dieser Stadt? Warum bist du in dieser Gemeinde? Zufall? Nein. Es ist Gottes Plan. Du bist hier für Christus. Gott will, dass du anderen Menschen zur Förderung im Glauben an diesen Christus dienst. Und natürlich kannst du dich jetzt auch ganz konkret fragen, wie kann ich das in diesem Jahr tun? Was kann ich tun, um die Freude und den Glauben meiner Glaubensgeschwister zu fördern? Und ich möchte, dass wir uns jetzt kurz Zeit nehmen, um darüber nachzudenken und gleichzeitig um Jesu Kraft bitten für uns und füreinander. Denn wisst ihr, liebe Geschwister, aus eigener Kraft können wir nicht für Christus leben und nicht für Christus sterben. Wir können das nicht. Und darum schreibt doch Paulus, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Also, unser Gebet, unser Fürbittgebet füreinander und der Geist Gottes, das sind die beiden Mittel. Die beiden Mittel Gottes, durch die er in uns wirken will. Also lasst uns jetzt kurz Zeit nehmen, um über die Frage nachzudenken, was kann ich tun, um die Freude und den Glauben meiner Glaubensgeschwister zu fördern? Und ich werde diese kurze Zeit der Stille dann mit einem Gebet abschließen.